Ja, was soll ich sagen, wenn man in so besonders liebevoller Weise gefragt wird, kannst du nicht, es wäre doch schön, wenn, und man sich dann ein Stück hat überreden lassen und dann der Augenblick kommt, das ist doch lange gedauert, seitdem ich meinen letzten Dienst hier bei euch in der zweiten Stunde getan habe, dann merkt man doch die Schwächen, die da sind. Und aber es gibt eine schöne Sache, unsere Brüder haben das früher öfter gesagt. Das Wichtigste für euch als Zuhörer ist doch eigentlich, dass ihr dafür betet, dass der Herr dem, der den Dienst tut, auch das gibt und sagt, was die Gemeinde braucht. Denn wir von uns aus können es ja ohnehin nicht. Ich hatte so eine kleine zusätzliche Ermutigung bei dem Schlusslied, was wir gesungen haben. Da wurde das ja so vor uns gestellt, noch einmal, und es war ja in der ganzen Stunde so, was der Herr für uns getan hat. Und dann kam aber doch auch dann die Frage, die ich einmal so formulieren möchte, weil wir sie früher öfter schon mal hörten, dass der Jesus uns fragt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das ist für mich immer wieder eine Frage, die ich mir stelle, auch wenn man älter wird und die Möglichkeiten, selber etwas zu tun, doch ein Stück stärker eingeschränkt und eingegrenzt sind. Ich dachte in dem Zusammenhang an ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief, was mich immer wieder beschäftigt hat und was ich auch versuchen will, in dieser Stunde so ein Stück vor uns zu stellen. Und zwar, ich lese uns aus dem 2. Kapitel die ersten 6 Verse. Da schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 2, Abvers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Jesu Christi. Und dann kommt etwas von diesen Dienstmöglichkeiten. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil nehmen. Ich habe den 2. Timotheusbrief noch einige Male gelesen, im Zusammenhang mit diesem Text. Es ist ja eigentlich sehr zu Herzen gehend, was in diesem Brief vor uns steht. Es ist das Vermächtnis, so möchte ich es einmal formulieren, eines liebenden Vaters an sein in einer bösen Welt zurückbleibendes Kind. Und damit doch eigentlich auch ein Vermächtnis an uns alle. Paulus ist sich seines baldigen Todes bewusst. Er weiß, dass seine Hinrichtung unmittelbar bevorsteht. Er steht unter dem schmerzlichen Eindruck des vorhandenen Verfalls des Christentums schon in der damaligen Zeit. Und das ist das, was mich dann veranlasst hat, über diesen Text noch einmal nachzudenken. Und weil das so ist, weil er den Eindruck hat, dass so manches verfällt, auch im Christentum, wendet er sich nochmals an seinen bewährten jüngeren Mitarbeiter, dessen Sorge um das Wohl der Gemeinden erkennt. Und ich denke, er benutzt ergreifende Worte, wenn er an die Berufung erinnert, inmitten des wachsenden Verderbens, wenn er ihn zum Ausharren und zum Feststehen ermuntert auf dem Pfad der Wahrheit. Es war schon damals eine traurige Situation und ich war so immer wieder erinnert an unsere Covid-Zeit, die ja nun auch ganz traurige Entwicklungen hat, auch im Christentum bis hin zu den Brüdergemeinden. Und deshalb ist es gut, wenn wir dieses Wort auch einmal ganz persönlich in unsere Zeit übernehmen. Es war nicht ganz so tragisch, wie Paulus es schildern musste. Kapitel 1, Vers 18, alle, die in Asien sind, haben sich abgewandt. Eine furchtbare Entwicklung. Kapitel 2, Vers 20, Gefäße zur Unehre haben Aufnahme im Haus Gottes gefunden. Kapitel 3, Vers 8, Menschen in der Gesinnung verderbt, widerstehen der Wahrheit. Kapitel 4, 3 und 4, die gesunde Lehre wird nicht mehr ertragen, sondern eine völlige Abkehr von der Wahrheit findet statt und breitet sich weiter aus. Ich denke, dass es ein Grund wäre, zu resignieren, zu sagen, was hat das alles noch für einen Zweck? Herr Jesus, komm und mach Schluss. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist es auch heute noch. Aber trotzdem, Paulus ermutigt Timotheus. Er sagt, das ist doch kein Grund zum Verzagen. Denn wir haben etwas, was sich unverändert auch hier durch diese Verse zieht, was sich unverändert durch die gesamte Bibel zieht und schwerpunktmäßig auch in dem zweiten Timotheusbrief. Was haben wir denn? Alle Quellen der Gnade und Kraft bleiben in dem Herrn Jesus für uns offen alle Zeit. Das kann sich entwickeln, wie es will. Er, der Herr, garantiert dafür, dass Entwicklungen Gott nie aus den Händen gleiten. Und diese Entwicklungen sind unberührt von der zeitlichen Entwicklung allgemein. Ich denke, dass das eine Ermunterung auch für uns ist, auch in unseren Tagen, wenn wir manchmal resignieren. Ich führe viele Gespräche, werde sehr oft angerufen von Geschwistern, die sagen, wir wissen nicht, wie das weitergehen soll. Dann ist die dritte Welle vorbei, dann sprechen schon alle von der vierten und die Werte steigen wieder. Was hat das alles noch für einen Sinn? Es hat den Sinn, dass der Herr Jesus über allem steht. Dass er, unser Herr, alles in seiner Hand hat. Und dass nichts geschieht, was er nicht geplant und vorgesehen hat. Ich lasse eine Ermunterung für uns, die wir in der Endzeit mit der Ausprägung dessen, was Paulus auch hier andeutet, in schrecklicher Weise leben müssen. In dem Herrn Jesus ist alles gesichert. Und das würde ja mehr als eine Stunde ausfüllen, wenn wir das hier in diesem Brief alleine lesen. Das Leben, der Glaube, die Liebe, die Gnade, die ewige Seligkeit, alles ist unmittelbar mit dem Herrn Jesus verbunden. Und wenn wir diesen Brief lesen, dann finden wir diese Begriffe immer wieder in den unterschiedlichen Zusammenhängen. Dass der Herr hat es uns geschenkt und mit seiner Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit will er uns Mut geben, auch in der kurzen Zeit, die wir noch hier leben dürfen und leben sollen. Aber wir sollten nicht uns leben. Und das ist das, was Paulus auch Timotheus ja hier schreibt. Wir kommen dann noch drauf zu sprechen. Sondern, dass wirklich das aus Dank für Golgatha in unserem Leben sich auswirkt. Ich denke, wenn wir zunächst über diese Gnade nachdenken, dann finden wir in diesem zweiten Brief, finden wir vier Grundpfeiler dieser Gnade. Und wir haben uns ja oft daran erinnert, wie wunderbar das ist. In Kapitel 1, Vers 9 finden wir, dass die Gnade die Quelle des Heils ist, vor aller Zeit in Jesus Christus geoffenbart. In Kapitel 2, Vers 1 finden wir, dass nach Errettung wir als Erlöste durch diese Zeit in eine herrliche Ewigkeit hineinwandern dürfen. Und ich denke, in allem sollten wir stark sein in dieser Gnade, die uns geschenkt ist. Diese Gnade, die in Jesus Christus ist und die bereit liegt, stets zur Benutzung durch uns auch zur Verfügung steht. Da müssen wir nicht drum bitten und betteln, sondern der Herr hat sie uns in Gnade, hat uns diese Gnade voll und ganz zur Verfügung gestellt. Wir können weiter sehen, dass das Wort Gottes uns als Hilfsmittel, Kapitel 3, 16 und 17, zur Verfügung steht. Dass wir da alles finden, was zur Nutzung dieser Gnade uns möglich ist. Und wir sollten diese Möglichkeiten nutzen. Und wir sollten daran denken, dass alles das, was wir für den Herrn Jesus tun, dass er es bereithält, um in der Herrlichkeit, wenn wir bei ihm sind, zu belohnen. Ich denke, dass das ganz wunderbar ist. Und Paulus beginnt ja hier diesen Abschnitt, er sagt, du nun. Lieber Timotheus, das mag auf der ganzen Linie in irgendeiner Weise negativ verlaufen, aber du musst da nicht mitmachen. Du hast doch ganz andere Möglichkeiten und an die will ich dich erinnern. Im Gegensatz zu denen, die sich abgewandt haben. Und es ist ein ganz persönlicher Appell an jeden Einzelnen von uns. Auch wir sollten uns angesprochen wissen. Mein Kind, schreibt Paulus, welch ein herzliches Verhältnis zwischen Timotheus und Paulus. Sind auch wir in dieser Weise miteinander verbunden, beten wir füreinander, helfen wir füreinander, wenn schon Mühe, Not und Schwierigkeiten bestehen. Du aber sei stark. Und wenn er Timotheus als Kind anredet, ihr Lieben, dann ist er sich darüber bewusst, dass Kinder nicht stark sind von Natur aus, sondern dass sie schwach sind, dass sie Hilfe brauchen, dass entsprechend Alter und Wachstum, Kraft ihnen vermittelt werden muss. Und wir haben diese Kraft. Wir haben diese Kraft, und zwar nicht in uns, sondern in dem Herrn Jesus. Sei stark in dem, was du gelernt hast, was du gewirkt hast. Sei stark in dem, und das ist ja die richtige Formulierung, was Gott in dir gewirkt hat, und was er bereit ist, in dir zu wirken. Stark in der Gnade, die in Christus ist. Und diese Quellen aller Kraft, die werden ja hier in schöner Weise aufgeführt. Es wäre gut, wenn ihr euch alle diese Aufgabe, die ist gar nicht so schwierig, übernimmt und liest zu Hause diesen zweiten Brief an Timotheus in der Gesamtheit einmal durch und staunt über die Zusammenhänge, die hier genannt sind. Je größer die Not ist, je tiefer die Bedürfnisse sind und je schwächer wir uns als Kinder fühlen in der Familie Gottes, desto stärker ist die Bereitschaft Gottes, uns diese Gnade zu vermitteln. dass wir in seiner Gunst leben können. Wie weit machen wir Gebrauch von der Gnade Gottes? Ich habe mich wirklich gefragt, wie oft sind wir bereit zu jammern, wie oft sind wir bereit, innerlich zu stöhnen und zu sagen, Herr, auch das noch. Und manche Dinge, die Gott uns zumutet, sind nicht einfach. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber Glauben und Entschiedenheit ist uns geschenkt, dass wir das, was an Gnade da ist, auch für uns in Anspruch nimmt. Es hat einmal jemand gesagt, wer nichts in Anspruch nimmt, der empfängt auch nichts. Wer vor der Tür stehen bleibt, geht leer aus. Wir haben alle Möglichkeiten und wir dürfen eintreten als Christen, weil uns alles geschenkt ist in der Fülle des Christus. Sie reicht aus für alle Bedürfnisse. Schwierigkeiten, Gefahren sind keine Hindernisse. Er, der Herr Jesus, ist der Sieger, der alles in seiner Hand hat. Auch das, was wir nicht begreifen können. Herr, warum denn nicht? Es ist gut für unser Wachstum. Es ist gut für unser Hinwachsen zu ihm. Es ist gut dafür, dass wir diese Gunst Gottes für uns in Anspruch nehmen. Jeden Seufzer kennt er und, das ist das Wunderbare, er liebt uns mit ewiger Liebe. Auch dann, wenn wir seine Wege nicht verstehen können. Machen wir doch mehr Gebrauch von dieser Gnade. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, und das ist der zweite Vers, so wie ich es verstehe, hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, da ist noch ein weiteres notwendig, und das ist die Stärkung und Ermunterung. Wir dürfen der Unterweisung und Leitung auf unserem Weg folgen. Dazu benutzt Gott manchmal auch liebe Geschwister. Dafür benutzt er Leute auch, die vielleicht sogar gar nicht an ihn glauben, die aber benutzt werden, um mir zu helfen in dieser oder anderen Gelegenheit. Und er ist selber bereit, und das ist das Wunderbare. Es geht darum, dass wir voll versorgt sind. Mir ist das noch einmal bewusst geworden beim Lesen dieser Abschnitte. Ist es wirklich mir bewusst, wir haben doch Gottes Wort. Wir haben doch die Wahrheit. Wir haben doch die Erklärung auch für die schlimme Zeit, in der wir hier leben. Wenn wir diesen Brief lesen, dann finden wir manche Andeutungen und könnten sagen, das könnte auch in eine Zeit hineingesprochen worden sein, in der wir jetzt am Ende der Tage leben. Gnade und Wahrheit sind in dem Herrn Jesus geworden. Sie sind vorhanden. Und Timotheus hatte von Paulus gelernt. Und das Schöne ist, auch das hat mich beeindruckt, Paulus sagt nicht, na ja, ich habe dir das eine oder andere mitgeteilt, sondern er hat ihm gesagt, du hast nicht nur Teile der Wahrheit, die nur dem verlorenen Sünder Not tun würden, sondern auch die, die zur Förderung und Bewahrung auf dem Weg in der Nachfolge dienen. Ich denke, dass das ein wunderbares Gut ist, ein schönes Gut, dass es das Bild gesunder Worte ist, wie wir immer wieder gesungen und gesagt haben. Das war Timotheus anvertraut. Das ist auch uns anvertraut. Und ich denke, was in der Gegenwart vieler Zeugen von ihm gehört worden ist, das sollte er nun anderen treuen Menschen anvertrauen, die tüchtig sein würden, andere zu lehren. Ist das nicht auch unsere Aufgabe heute? Ist das nicht unsere Aufgabe auch heute? Ich muss das sagen, in der letzten Zeit vermehrt in Gesprächen mit Ungläubigen. Da ist wenig getan zu sagen, lieber Freund, wenn du dich nicht heute bekehrst und stirbst, dann bist du in der Hölle. Sondern es geht darum, diese gesunden, dieses Bild gesunder Worte den Leuten zu vermitteln und sagen, was verpassen wir, wenn wir Jesus Christus außen vor lassen? Das, wozu Gott uns hat werden, wozu Gott uns geschaffen hat, wir verpassen es, wenn wir das nicht in dieser klaren Weise an andere weitergeben und sagen, das größte Geschenk, was dir geschehen kann, ist, dass du den Herrn Jesus annimmst und du wirst sehen, es sind Wunder über Wunder, die Gott auch heute noch in einer Zeit, die wir nicht sehr lieben, zur Verfügung stehen. Ich denke, Timotheus sollte das genauso lernen und wir auch heute. Wie viele eigene Meinungen können uns begegnen? Obwohl wir Gottes Wort vollendet haben in Händen, jeder hat oder viele haben inzwischen eigene Theologien entwickelt und das Chaos wird immer größer. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch in dieser Weise ermutigen lassen, dass wir mit Eifer forschen, diese Gnade, diese Gunst in Christus Jesus, dass wir sie nicht nur selber hören und für uns praktizieren, sie nutzen, sondern dass wir auch treue Menschen finden, die bereit sind, ein Herz zu haben, ihr Herz zu öffnen für den Herrn Jesus und dass wir sie belehren und in liebevoller Weise darauf hinweisen, der Sinn des Lebens des Menschen ist, Kind Gottes zu werden, Jesus Christus als Herrn anzuerkennen. Festhalten und weitergeben der Wahrheiten, die uns das inspirierte Wort Gottes nennen und die für uns selbstverständlich sein sollten. Paulus benutzt dann im Anschluss an diese Ermahnungen ja drei Bilder. Ich gebe zu, dass es mir etwas schwierig wird, wenn ich an das erste Bild denke, an diesen Kriegsmann, an den Militärdienst. Aber die Menschen damals haben das besser verstanden. Paulus nutzt das ja oft zur Verdeutlichung als Bild für unser geistliches Leben, dass wir als solche, als Krieger Gottes in die Nachfolge des Herrn Jesus gerufen sind. In Epheser 6, wenn ich an die Waffenrüstung denke, wenn ich an eine Reihe von Aussagen auch in den Korintherbriefen denke, dann wird das immer wieder verständlich und einfach vorgestellt. Da sagt Paulus, ihr seid hineingestellt als Kriegsleute Gottes in diese Zeiten der Not. In diese Zeiten, die Mühsal und Entbehrungen bringen. Und denen kann ein Soldat, ich sage es jetzt geistlich, ein Nachfolger Jesu Christi nicht ausweichen. Das bringt Mühsal und das bringt Schwierigkeiten. Das bringt Tränen. Vor allen Dingen, wenn Gott uns Dinge zumutet, die uns wehtun bis zum Letzten. Da gibt's keinen Urlaub, da gibt's keine ehrenvolle Entlassung, da bleibt Dienst, ununterbrochen. Als Vorrecht, Gott aus Dank für Golgatha zu dienen. Ich habe da heute Morgen noch so daran gedacht, als wir diese Anbetungsstunde haben, die für mich sehr, sehr wertvoll sind, immer wieder und immer wieder. Wie schön ist es, dass sich unser Christsein nicht alleine darauf bezieht, obgleich es der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte in unserem christlichen Leben ist, sondern dass wir auch dann, wenn wir im Alltag sind, immer wieder diese Möglichkeit haben, als Kämpfer für Gott in der rechten Weise von ihm belehrt und auch mit den rechten Vokabeln beschenkt, dass wir danach unser Leben, ein Leben der Dankbarkeit für Gott führen. Und ich alleine wir. Und das ist ja das Schöne. Gott lässt uns nie allein, sondern wir dürfen es wissen, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke ist alles möglich. wie sieht das bei mir aus? Bin ich ein guter Soldat, um in diesem Bild zu bleiben? Er soll aktiv im Kampf stehen und er soll wissen, auch bei Leiden und Entbehrungen ist es der Herr, der ihn in der rechten Weise führt. Und er hat einen sehr hohen Preis für uns bezahlt. Mir ist das heute noch einmal so bewusst geworden. Wie leiden wir oft, wenn ich das einmal so sagen darf, wenn wir in eine Schuld vor Gott gefallen sind, wie weh tut uns das? Wir dürfen wissen, er vergibt uns. Aber was muss es für den Herrn Jesus gewesen sein, mit dem ganzen Schmutz meines und deines Lebens im Gericht Gottes am Kreuz zu stehen und diese Schuld zu sühnen? Mein Gott, warum? Ich denke, die Tiefe dieser Aussprache, die kann uns immer wieder innerlich überwältigen. Und das hat der Jesus getan, weil er dich liebte. Und er hat diese Gnade und Barmherzigkeit hinterlassen, in der wir leben dürfen, weil wir seine Art und die Art seiner Liebe ein ganzes Stück mit in unseren Alltag übernehmen. Natürlich haben wir in den Kampfpausen, wenn ich es einmal so sagen darf, die in unserem Leben sind, für unsere irdischen Dinge zu sorgen. Wir haben eine Familie, wir haben Kinder, wir haben Enkel und wir haben noch Aufgaben als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber in den unterschiedlichen Weisen. Aber trotzdem, Paulus sagt dem Timotheus, du musst immer wieder auf den Ursprung dieser Tätigkeiten zurückkommen, in die Gott dich hineingestellt hat. Du bist zuerst Kriegsmann deines Herrn. Dann erst ein Mensch, der mit seinen und der seinigen Unterhalt beschäftigt ist. Aber das ist mir noch einmal bewusst geworden. Vielleicht kommst du auch zu dieser Erkenntnis, wenn du diese Verse liest im 2. Timotheusbrief, besonders über den wir ja reden. Dennoch müssen wir sagen, dass es für Paulus nachgeordnete Dinge sind. Er hat eine Rangordnung in seinem Tun. Und er rechnet jeden Augenblick, dass die Posaune erschallt, und das nächste Gefecht beginnt. Und dennoch steht niemand unter einem Muss. Es soll eine freudige, aus Dankbarkeit für Golgatha geprägte Sache in der Freiheit des Geistes von der Liebe des Christus getrieben sein, wenn wir im Alltag uns so bewegen. Das zweite hier ist ja auch eine interessante Sache, da können wir schon etwas mehr mitreden, wenn wir vor allen Dingen so Übertragungen wie Olympia oder, ich will jetzt nicht den komischen Fußball noch mit dazu nehmen, wenn wir uns das ansehen, dann kämpfen wir auch im geistlichen Bereich nach bestimmten Gesetzen und Regeln. Das war bei Paulus keine Frage. Für ihn war die Bibel Maßstab und in allem und auf alle Weise ohne Diskussion war das Wort Gottes für ihn prägend in seinem Leben. Und er sagt es in Timotheus hier in aller Deutlichkeit und Klarheit zu seinem Ansporn und auch uns zu unserem, dass wir sollen kämpfen, aber wie wir kämpfen, es geht um einen guten Kampf. Es geht um den Kampf Jesu Christi, nicht nur Einsatz des ganzen Mannes, sondern auch nach den Regeln in Bindung an Gottes Wort. Und das ist für mich noch einmal so sehr, sehr wichtig geworden. Enthaltsamkeit ist Zierde des Athleten. Er vermeidet alles, was schädlich ist für seine Leistungen. Und er meidet jede Bürde. Wachen wir über unsere Neigungen und Wünschen? Oder ist es für uns das Wichtigste, dass wir selbst uns zufriedenstellen und sagen, du bist ja doch ein tüchtiger Mensch? Bei dem Herrn Jesus war das anders und bei Paulus auch. Wir müssen uns einmal vorstellen, er ist zum Tode verurteilt und wartet auf seine Hinrichtung. Und dann ermutigt und ermuntert er diesen Timotheus, sein Kind im Glauben, und sagt, nimm dir mich zum Vorbild, weil der Jesus mich weitgehend prägen konnte. Ich denke, es ist etwas Wunderbares. Und dann erwähnt er natürlich auch, dass es um Anerkennung und Belohnung geht. Nicht die Zuschauer sollen unsere Leistung bewundern, sollen das beklatschen, was wir gemacht haben, sondern wir sollen dem Herrn Jesus dienen. Und er ist der Maßstab. Er ist der, der in allem und auf alle Weise uns die Kraft dazu gibt, der aber auch unseren Kampf bewerten wird. Und er möchte nicht, dass wir beschämt werden. Ich habe manchmal gedacht, Herr Jesus, wie schlimm muss es doch sein, wenn ich vor dem Richterstuhl stehe und ich muss mir sagen lassen, mag ja schön und gut sein, wie du gelebt hast, aber für mich war da nichts dabei. Und das, was du getan hast und was dir selber diente, das ist verbrannt. In der Wertung der Leistungen ist das nicht nach göttlichen Regeln abgelaufen. Ich denke, das ist auch ein Wort, über das wir einmal nachdenken sollen. Er will nicht, dass wir beschämt werden am Richterstuhl des Christus. Das dritte Bild ist uns sicher bekannter, ja jedenfalls allen, die noch einen Garten zu Hause haben und diesen Garten bedienen. Das ist das Bild des Ackerbauers. Also nicht nur der Soldat und nicht nur der Wettkämpfer, sondern auch der Ackerbauer wird hier für uns als Vorbild hingestellt in dem irdischen Bild und dem, was davon für uns anwendbar ist. Vor dem Sieg steht der Kampf, vor der Krönung der Einsatz, vor der Ernte die Saat. Der Ackerbauer darf nicht abhängig machen von den Wettervorhersagen, von zweifelhaften Erfolgsaussichten. Er darf arbeiten, wenn er in den Genuss der Früchte kommen will. Und ihr Lieben, das sind Früchte, die ein Leben lang Geltung haben. Ich habe da manchmal drüber nachgedacht, was wäre es wunderbar, wenn Gott am Ende, und wenn es nur so eine ganz kleine wäre, mir eine Krone geben könnte und könnte sagen, darin warst du treu. Das ist nicht nur für den Augenblick, wenn die verliehen wird, sondern für die gesamte Ewigkeit. Ich denke, das sind schöne Aussagen hier, über die wir nachdenken sollen. Paulus hat gepflanzt, so konnte er sagen. Apollos hat begossen. Aber das Wachstum, das hat Gott gegeben. Das ist auch nicht unsere Verantwortung. Ich denke manchmal daran, ich hatte vor einiger Zeit noch ein Gespräch, da wurde mir gesagt am Ende, ja, wissen Sie, das ist ja alles schön und gut, dass Sie das so glauben. Für mich ist das nichts. Das ist nicht unsere Verantwortung. Da können wir nicht traurig sein und sagen, hätte ich doch andere Worte gewählt oder hätte ich doch und so weiter. Aber wir dürfen weiter beten und erleben manchmal, dass Gott erbärmliche Zeugnisse von mir über Jahre hin heute, dass ich es heute erfahre, da sind Entscheidungen für den Herrn Jesus gefallen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Wir sollten nach den Regeln arbeiten als Ackerbauer, die hier vor uns stehen. Wir sollen auch nie zuerst nach dem Erfolg der Arbeit fragen. Das ist ja manchmal so. Sicher sind wir alle ein Stück traurig, wenn der Bus hier war und das anschließend der Saal nicht voll ist mit Besuchern, die den Bus besucht haben. Aber ist es nicht Gottes Sache zu retten? Ist es eher nicht, ich möchte nicht das schwere Thema jetzt noch hier hineinbringen, der ja schon vor Grundlegung der Welt dich und mich bestimmt hat, dass wir dabei sein dürfen. Gott hat alleine die Erklärung. Und der Ackerbauer darf aber auch seine Früchte genießen. Und das ist das Schöne. Und es sind sicher manche unter uns, die wissen, sie hat mit anderen arbeiten dürfen oder reden dürfen und die haben den Herrn Jesus angenommen. Das ist das Schöne. Der Ackerbauer, so sagt Paulus hier, soll zuerst seine Früchte genießen. Ihr Lieben, seine Menge von Gedanken, die hier in diesen wenigen Versen vor uns stehen, die wir sicher noch weitgehend auswalzen könnten. Aber ich denke, ich habe das ein oder andere noch einmal andeuten dürfen und uns ermutigen dürfen, wie schön es ist, treu im Dienst für den Herrn Jesus zur Verherrlichung unseres Herrn zur Verfügung zu stehen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen, so sagt es der Geist Gottes im Blick auf den Herrn Jesus, und sich sättigen. Wir dürfen auch hinschauen auf den Herrn Jesus. Und wir werden nicht auf Wind und Wetter achten, sondern unsere Aufgabe erfüllen. Und diesen Abschnitt, der gehört eigentlich noch um einen Vers erweitert. Das ist der Vers 7. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und da kommt diese große und wunderbare Erinnerung. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Ist das nicht etwas Wunderbares, dass das auch uns gilt? Bedenken wir solche Aussagen, die in der Bibel stehen, die Gott uns übermittelt und die Gott uns Wirklichkeit werden lassen will in unserem Alltag. Ich denke, wir können das gebrauchen und gerade auch in unserer Zeit. Wir sollten nicht mutlos werden, auch im Blick auf die Entwicklung unserer Gemeinde. Ich persönlich leide ungeheuer darunter, wie viele junge Leute vor allen Dingen andere Verbindungen aufgesucht haben und nicht mehr hier hinkommen. Aber auch diese Dinge, dazu wird Gott uns Kraft schenken, dass wir das akzeptieren. Gnade und Barmherzigkeit gilt jedem Einzelnen, auch denen, die sagen, ich habe mit solchen Sachen nichts mehr zu tun, was es ja im Einzelnen auch unter denen gibt, die von uns weggegangen sind. Möge der Herr Gnade schenken und sein Wort segnen, dass wir es mitnehmen und weiter darüber nachdenken.